Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Der Podcast.
Selten hat man Politiker so glücklich gesehen.
L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Das Klimaabkommen von Paris ist akzeptiert, sagt Frankreichs Außenminister Laurent Fabius. Der hat die Klimaverhandlungen im Dezember geleitet in Paris und hat sie zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Lutz Weischer ist Teamleiter internationale Klimapolitik bei Germanwatch. Ich habe deinen Tweet vom 12.12. mal rausgesucht. Da hast du bei Twitter geschrieben, kurz vor Ende der Nachspielzeit, Kapitän Fabius führt Team zum Sieg 1:0 fürs Klima. Das heißt, auch du als Beobachter hast mit applaudiert, als es dann geschafft war?
Ja, da haben eigentlich alle, die da waren, mitgeklatscht.
Wie war die eigene Emotion?
Große Erleichterung. Das ist eine Sache, auf die wir seit Jahren hingearbeitet haben. Wir und viele andere. Und insofern Erleichterung, Zufriedenheit über das Geschaffte, Müdigkeit. War gut, gute Stimmung.
Über all das reden wir. D-Radio Wissen, eine Stunde Talk. Zu Gast ist, wir haben es mal genannt, der Klima-Watchdog. Lutz Weischer, schön, dass du da bist.
D-Radio Wissen.
Der Klima-Watchdog ist zu Gast.
Um es ganz deutlich zu sagen, das Abkommen übertrifft durchaus unsere Erwartungen. Wir haben es zwar erhofft, aber wir hatten nicht damit gerechnet.
Das sagt Bundesumweltminister Barbara Hendricks. Der Klimawatchdog ist Lutz Weischer. Lutz, du bist bei Germanwatch, bei der NGO, Teamleiter für internationale Klimapolitik. Hast du es erwartet, was in Paris dann passiert ist, oder ging es dir wie Frau Hendricks?
Ich habe erwartet, dass wir in Paris ein Abkommen kriegen. Ich war mir auch wahrscheinlich ähnlich wie Frau Hendricks nicht sicher, wie ambitioniert das sein würde. Ich glaube, die Zeichen standen gut. Die standen auch deutlich besser als 2009 in Kopenhagen. Dass ein Ergebnis gelingt, aber es ist jetzt doch in den allermeisten Punkten am oberen Ende von dem, was man erwarten konnte. Insofern ist es tatsächlich auch besser als das, was ich erwartet habe.
Du hast das vorhin auch gesagt und so war auch mein Eindruck, als ich Samstagabend, ich habe 1935 war, glaube ich, die Eilmeldung, dass es eine Einigung geben wird. Tagesschau angemacht und da hat man den ganzen Politikern auch wirklich angesehen, wie groggy die war. Also die Hendricks hatte Tränen in den Augen, wie viele andere auch, was, glaube ich, so eine Mischung war aus Rührung und Erschöpfung. Und du hast vorhin auch gesagt, bei dir war es auch so eine ganze Palette an Emotionen mit jetzt ein paar Tagen Abstand. Wie geht's dir jetzt, wenn du zurückguckst?
Ich bin immer noch ziemlich zufrieden mit dem, was erreicht wurde in Paris. Es wird einem auch mehr und mehr klar natürlich, dass jetzt die Umsetzung kommt. Also ein internationaler Vertrag kann nicht für sich alleine irgendwie die Welt retten oder das Klima, die Klimakrise bewältigen, sondern der kann Signale setzen. Das hat der jetzt getan. In dem Maße, wie das möglich war,
sind
195
Staaten,
es sind 196 ja. Vertragsparteien, aber eine davon ist die EU, sich eben darauf einigen konnten. Der Vertrag kann Signale setzen, er kann auch Regeln setzen, wie darüber berichtet werden soll, was man tut, wie oft man sich neue Ziele setzen soll. Aber er kann nicht aus sich raus magisch irgendwie in Paris das Klima retten. Und das heißt, die Arbeit fängt jetzt eigentlich erst richtig an.
Jetzt nimm uns einmal mit nach Paris. Du warst die ganzen 2 Wochen da, du warst ein bisschen vorher da, ein bisschen nachher da. Waren das anstrengende Verhandlungen, diese 2 Wochen?
Ja, die Klimaverhandlungen sind immer anstrengend. Die Gipfel jedes Jahr im November oder Dezember sind immer ziemlich stressig. Es geht morgens früh los. Unser Germanwatch-Treffen ist immer um 8 schon im Verhandlungszentrum. Um 9 ist ein erstes Strategietreffen der anderen NGOs, wo wir auch vertreten sind. Um 10 gehen die Verhandlungen los. Dann gibt es weitere Treffen der Arbeitsgruppen. Also ich bin zum Beispiel in der Arbeitsgruppe Klimaschutz. Es gibt auch eine Arbeitsgruppe Finanzierung, eine Arbeitsgruppe Anpassung, wo dann wiederum die NGOs sich abstimmen. Dann gibt es wieder Verhandlungen. Dann gibt es in der Regel irgendwie, manchmal je später man in den 2 Wochen ist, desto länger geht es abends. Es gibt noch irgendwie Workshops oder Vorträge oder Abendessen, wo man inhaltlich diskutiert. Insofern, es geht morgens immer früh los und hört abends immer spät auf.
Aber wie bewahrt ihr dabei den Überblick?
Es gibt da ein paar Hilfestellungen. Das eine ist tatsächlich, die Treffen sind halt sehr wichtig. Also, dass wir morgens uns immer eine Stunde zusammensetzen und uns gegenseitig berichten, was gestern gelaufen ist in den Teilen, die wir verfolgt haben. Und dasselbe gibt es dann für alle NGOs nochmal um 14 Uhr. Also, das ist sozusagen das tägliche Treffen der Mitglieder des Climate Action Networks. Also, es ist der große Zusammenschluss der Klima-NGOs. Es gibt ein Newsletter. Also, Das Earth Negotiations Bulletin heißt das. Das wird halt von einem Team von Journalisten, die da sind, bei jeder Konferenz immer geschrieben. Das ist auf 2 Seiten Zusammenfassung, was gestern gelaufen ist. Es kommt viel über E-Mail, also man schafft es schon, den Überblick zu behalten, aber es ist auch durchaus eine Herausforderung.
Wie sind die letzten Tage dann gelaufen?
Die letzten Tage sind wie immer sehr anstrengend gelaufen mit Verhandlungen bis spät in die Nacht. Sie sind aber weniger anstrengend gelaufen und waren transparenter, als ich das schon bei anderen Klimagipfeln erlebt habe. Also in Kopenhagen war das so, dass ab der 2009, dass ab der zweiten Hälfte der zweiten Woche NGOs quasi keinen Zugang mehr zum Konferenzgebäude hatten und wir eigentlich gar nicht so richtig wussten, was da passiert. Es ist häufig so, dass alles hinter verschlossenen Türen ist, man nicht genau weiß, was ist, und man sitzt einfach einen Tag rum und wartet, bis mal wieder was passiert, bis mal wieder irgendeine Runde öffentlich ist oder zumindest so öffentlich, dass man als akkreditierter Beobachter dabei sein kann oder dass mal irgendwie wieder ein neuer Textentwurf veröffentlicht wird, aber man weiß gerade nicht so genau, was passiert.
Das ist auch eure Rolle. Ihr seid letztendlich Beobachter. Das heißt, was am politischen Tisch zwischen den Nationen oder Nationengruppen verhandelt wird, ihr seid schon darauf angewiesen, dass die euch zulassen als Beobachter, informieren. Ihr seid da nicht aktiv dran beteiligt.
Genau, das ist eine zwischenstaatliche Verhandlung. Das heißt, das sind alles Regierungsvertreter, die verhandeln. Und das ist eben in der Logik von einem internationalen Vertrag ja auch so angelegt. Wir helfen, würde ich sagen, den Verhandlern auch, weil wir eigene Ideen haben, weil wir auch mehr mit verschiedenen Seiten reden. Also das ist ja durchaus auch, warum treffen die sich überhaupt mit uns? Die treffen sich natürlich mit uns, weil sie irgendwie das Gefühl haben, wir verstehen was vom Thema und haben vielleicht Anregungen. Aber auch, weil wir ja auch mit anderen Delegationen reden und weil wir deswegen vielleicht auch ein Gespür dafür haben, wo Kompromisse sein könnten und andererseits, welche Themen der anderen Seite wirklich so wichtig sind, dass sie da nicht hinter zurückgehen wollen. Deswegen ist das auch nicht nur so eine Art nettes Extra, dass NGOs da auch dabei sein können, sondern es hilft tatsächlich dabei, zu Ergebnissen zu kommen.
Ist das auch das, was euer Selbstverständnis am stärksten ausmacht? Inputgeber, Beobachter oder wie ist euer Rollenverständnis?
Ich würde sagen, Inputgeber und Beobachter trifft es, aber natürlich mit einem, wir haben einen eigenen Maßstab, also wir haben ja auch einen inhaltlichen Anspruch dabei. Also wir sind ja nicht jetzt als Moderatoren da, die versuchen, den Prozess sozusagen möglichst glatt ablaufen zu lassen und den Ländern zu helfen, irgendwelche Kompromisse zu finden, auch wenn es faule sind, sondern wir sind natürlich da als sozusagen, wir verstehen uns in erster Linie als Anwalt der Verletzlichsten, also der armen Bevölkerungsgruppen im globalen Süden, die am meisten unterm Klimawandel leiden, und die Delegationen der Länder, die am verletzlichsten sind, sind natürlich auch die kleinsten. Und die haben diese Leute und diese Länder haben ein Interesse daran, dass der Klimawandel bekämpft wird und haben gleichzeitig ein Interesse daran, dass es auch mehr Unterstützung für Anpassungen gibt. Und unser Anspruch an uns selbst ist, das zu tun, was wir können, als, ich sag mal in Anführungszeichen, Lobbyisten für das Gute vor Ort, damit ein Ergebnis rauskommt, was diesen Ansprüchen nahe kommt.
Sag nochmal für uns, was waren am Ende der Verhandlungen die allergrößten Hürden, die Staaten überspringen mussten, damit es zu einer Einigung kommt?
Die größte Hürde für die meisten Staaten war, wie gehen wir in Zukunft mit der sogenannten Differenzierung um? Also das heißt, in welche Länderkategorien packen wir die Länder. Wir können nicht von allen Ländern gleich viel erwarten, weder gleich viel Finanzierungsbeiträge noch gleich starke Anstrengungen im Klimaschutz, weil die Länder unterschiedlich reich und arm sind, weil sie unterschiedlich stark zum Problem beigetragen haben. Wir haben das bisher so gelöst, dass wir gesagt haben, es gibt einfach zwei Kategorien, Entwicklungsländer und Industrieländer, die stehen seit 1992 in einer Liste, die sich seitdem nicht geändert hat. Und für die Industrieländer gilt, die haben Verpflichtungen und für die Entwicklungsländer gilt, die haben keine. Und das ist nicht mehr zeitgemäß und man musste da sozusagen eine neue Antwort auf die Frage finden. Und die Extreme, die sich gegenüberstanden, war, dass die meisten Industrieländer gesagt haben, wir lassen das einfach komplett mit dieser blöden Differenzierung.
Schön, weil die dann alle das Gleiche leisten müssen, was natürlich gut für die Industrieländer ist.
Oder eine große Gruppe von Entwicklungsländern, insbesondere die Schwellenländer, gesagt haben, wieso, das alte System ist doch wunderbar, das machen wir einfach weiter, so mit dieser starren Zweiteilung. Und daran hätte es bis zum Ende auch scheitern können. Und man hat jetzt eigentlich eine Antwort gefunden, wo man sagt, dreierlei. Erstens, es gibt ein gemeinsames Ziel, für das sind wir alle verantwortlich. Also wir haben jetzt globale Zielmarken, die für alle gelten. Zweitens, die Industrieländer sind weiterhin aufgrund ihrer historischen Verantwortung und weil sie mehr Ressourcen haben, mehr Mittel, Finanzen, Technologie, die Industrieländer sind weiter hauptverantwortlich dafür und müssen vorangehen. Und drittens, die Entwicklungsländer gehen aber mit in die Verantwortung. Also langfristig werden wir alle dasselbe machen. Die Entwicklungsländer fangen damit jetzt an. Und so hat man das gelöst bei der Frage Klimaschutz, bei der Frage Finanzierung und bei der Frage Berichterstattung.
Jetzt gibt es 2, 3 Punkte, die sozusagen in den Medien danach so als zentrale Ergebnisse berichtet wurden. Das eine ist Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter. Da reden wir ungefähr von 1750. Soll nicht mehr steigen als 2 Grad, besser sogar 1,5 Grad. Das ist ein zentraler Punkt, richtig? Ja. Der zweite ist die Finanzierung. Also ab 2020 soll es 100 Milliarden Dollar für die armen Länder bei Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen geben, und zwar 5 oder 6 Jahre lang, also bis 2025.
Genau.
Das heißt, wer zahlt und wer kriegt?
Das heißt, diesen Betrag, der wird, da ist die rechtliche Verpflichtung weiter, dass die Industrieländer das aufbringen müssen, mobilisieren müssen. Das heißt, es muss nicht alles aus dem öffentlichen Haushalt kommen. Das kann auch sein, dass ich über Regulierungen, Steuern oder so das schaffe, dass Privatmittel umgelenkt werden, und anstatt dass sie in fossile Energien gehen, gehen sie jetzt in Klimaschutz. Das darf man dann auch mitzählen. In welchem Ausmaß und wie viel dabei getrickst wird, ist tatsächlich dann eine große Frage, die uns die nächsten Jahre beschäftigen wird. Aber also diese Klimafinanzierung, die Zusage gibt es auch wiederum seit 2009 in Kopenhagen. 2020 wollen wir jährlich 100 Milliarden erreichen. Und was jetzt in Paris passiert ist, ist, dass man das sozusagen auf die Dauer gestellt hat und gesagt hat, das gilt auch nach 2020, die nächsten 5 Jahre auf jeden Fall. Und dann ab 2025 setzen wir uns nochmal ein neues Ziel, was darüber hinausgeht. Also das heißt, die Summe wird auch noch weiter wachsen.
Ah, es ist nicht, dass es gesagt wird, wir verhandeln neu, sondern es muss darüber hinausgehen.
Ja.
Es kann nicht dahinter zurückfallen. Genau. Reicht das aus deiner Sicht, sowohl Frage des Geldes als auch das 2-Grad-Ziel?
Also dass die 2-Grad-Obergrenze, so wie sie jetzt formuliert ist, die heißt jetzt eben deutlich unter 2 Grad. Das deutlich unter ist neu, und wir werden Anstrengungen unternehmen, unter 1,5 Grad zu bleiben, was auch deutlich härter formuliert ist, als zu sagen, wir wollen uns die Möglichkeit offen halten, unter 1,5 zu bleiben, oder wir prüfen 1,5 nochmal, sondern die Verpflichtung ist jetzt deutlich unter 2 und sich bemühen unter 1,5. Das ist die richtige Zielmarke nach dem, was uns die Klimawissenschaft sagt. Darüber dürfen wir wirklich nicht gehen, weil da eine Menge Kipppunkte kommen, wo der Klimawandel wirklich auch außer Kontrolle geraten kann. Was wir aber natürlich brauchen, also so eine Zahl alleine nutzt ja nichts, sondern man braucht dann die Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir dieses Ziel auch einhalten. Und da sind einige gute Sachen in Paris beschlossen worden.
Zum Beispiel?
Die Länder müssen alle 5 Jahre ihre Ziele überprüfen und verschärfen. Auch da steht eine Klausel drin, man darf nicht unter das bisherige Ziel zurückfallen. Jedes neue Ziel muss besser sein als das davor. Und es soll gemessen werden an Gerechtigkeit und am Stand der Wissenschaft, was man in diesen Nachbesserungsrunden vorlegt. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich einen Mechanismus, wo man sagen könnte, die Ziele, die gerade vorliegen, sind, führen uns auf einen Pfad, wo wir bei 3 Grad Erwärmung landen. Das ist immerhin schon mal besser als die 4 Grad, bei denen wir vorher gelandet werden, aber es ist trotzdem eine Katastrophe. Und wir überprüfen das jetzt alle 5 Jahre und hoffen und mit der Erwartung, dass alle besser werden, sodass wir das Ziel erreichen können. Problem dabei ist natürlich, dass man damit nicht erst anfangen darf 2030, wenn die Klimaziele auslaufen, die jetzt vorgelegt wurden, sondern dass man sich eigentlich die Ziele für 2020, die jetzt aktuellen Ziele, nochmal vornehmen muss und dann die darauf folgende Ziele auch direkt nochmal nachschärfen muss. Also das, was jetzt in Paris vorlag an nationalen Klimazielen, dürfen wir nicht als letztes Wort akzeptieren.
Sondern wir müssen eigentlich jetzt anfangen, die zu verschärfen.
Genau, da muss man auf jeden Fall nochmal dran, sonst sind auch die 2 oder 1,5 Grad wenig wert.
Die Länder haben ja vorher sozusagen Selbstverpflichtungen angegeben, was die CO2-Reduktion angeht. Und da habe ich gelesen, dass wenn man diese Selbstverpflichtung ernst nehmen würde, trotzdem eine Erderwärmung von 2,7 Grad stattfinden würde. Heißt also, dass auch die Verpflichtungen, die eigentlich jetzt auf dem Tisch liegen, noch gar nicht streng genug sind.
Genau, das ist das Problem. Also wir haben jetzt ein Ziel von deutlich unter 2 oder 1,5 Grad und wir haben nationale Selbstverpflichtungen, nationale Klimaziele. Wenn ich die addiere, lande ich bei 2,7 bis 3,5 Grad. Diese Lücke zu schließen ist jetzt die Aufgabe. Paris verpflichtet alle Länder, das ihrige zu tun, um die zu schließen. Aber das kann nicht allein auf internationaler Ebene passieren. Also diesen Schwung und dieses Signal von Paris müssen wir jetzt auch mitnehmen in die nationalen Auseinandersetzungen, müssen in Deutschland auch sagen, Das ist schön, dass die Kanzlerin international immer Dekarbonisierung sagt. Da muss sie aber zu Hause auch Kohleausstieg sagen. Das heißt, das so zu übersetzen, dass dann auch die nationalen Beiträge nochmal verschärft werden. Denn 2,7 bis 3,5 Grad sind halt deutlich zu viel.
Das heißt, wir müssen definitiv auch schnell aus der Kohle raus. Wäre eine Konsequenz.
Ja. Im Pariser Abkommen ist es gelungen, dass man sich stärker auch auf die Wissenschaft bezieht und dass man sagt, die Klimawissenschaft sagt uns, wenn wir unter 1,5 Grad oder unter 2 Grad bleiben wollen, dann müssen wir in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts bei Netto-Null-Emissionen landen. Und das heißt Netto-Null Treibhausgasemissionen in allen Sektoren und für alle Treibhausgase. Und das heißt auch Netto-Null-Emissionen für CO2 aus dem Energiebedarf, also spätestens 2050. Das heißt, der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas bis 2050 ergibt sich aus dem Pariser Protokoll. Und das heißt natürlich, der dreckigste Energieträger, das ist die Braunkohle, als erstes. Wir müssen uns ja dann auch noch um Öl und Gas kümmern.
Zu Gast ist Lutz Weischer, ist Teamleiter für internationale Klimapolitik bei Germanwatch. Lutz, ich habe gelesen, dass es eine große Kritik gibt am Abkommen. Das ist immer so die Frage nach denen, ja, wer hält denn dann ein, dass es Sanktionen gibt?
Das kontrollieren die Länder gegenseitig. Wir haben Verpflichtungen, regelmäßig zu berichten, was passiert. Wir haben eine völkerrechtlich verbindliche Verpflichtung. Jedes Land muss sich ein Klimaziel setzen, eine Klimaselbstverpflichtung. Muss die einreichen, muss Maßnahmen ergreifen, die dazu führen, dass das Ziel eingehalten wird und muss darüber berichten, ob es eingehalten wird. Und diese Berichterstattung und dass man sich eben auch regelmäßig zusammensetzt, dass Experten diese Berichte sich angucken, das ist eigentlich das, was dazu führt, dass der Druck steigt, dass man es einhält. Aber wie überall im internationalen Recht haben wir einfach das Problem, es gibt keine Weltpolizei und wenn ein Land entschlossen ist, sich nicht dran zu halten, bietet das UN-Klimaregime selbst keine Möglichkeiten, da jetzt Sanktionen zu verhängen, da einzumarschieren mit Grünhelmen oder sowas. Das gibt es eben nicht. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass die Länder sich daran halten und wir versuchen, den Druck dafür ein bisschen höher zu machen durch Transparenz und Berichten.
Hast du Sorge, dass ein Land oder mehrere Länder eine Rolle rückwärts machen könnten?
Die Sorge kann man haben, die hatten wir ja, also zum Beispiel das Kyoto-Protokoll war in seiner rechtlichen Form sogar noch verbindlicher und die Kanadier haben zum Beispiel einfach, also die USA haben es halt einfach nie
ratifiziert.
Kanada hat es ratifiziert, hat dann irgendwann neue Regierung gesagt, wir halten uns jetzt nicht mehr dran, wir treten aus und dann haben sie das eben gemacht und da konnte man
hätte sie auch im Kopf stellen können.
Da ist Kanada eben auch nichts passiert. Ja. So, insofern, das Risiko gibt es immer. In den USA ist es natürlich mit einem republikanischen Präsidenten, wäre das denkbar, dass die auch aus dem Abkommen wieder austreten. Ich glaube aber, dass der Klimaschutz in den USA nicht mehr so einfach zurückzudrehen ist. Obama hat in den letzten 2 Jahren ja einiges eingeleitet und es ist auch das Verfassungsgericht hat festgestellt, CO2 ist ein Luftschadstoff und der muss nach dem Luftreinhaltegesetz kontrolliert werden. So, das heißt, da kann jetzt eine Regierung auch nicht einfach kommen und sagen, wir kümmern uns nicht mehr ums CO2. Die können das dann versuchen abzuschwächen, nicht mehr das so zu machen, wie Obama sich das gedacht hat. Aber im Endeffekt kommen sie aus der Nummer nicht mehr raus und die
Und hast du das Gefühl, dass in der Bevölkerung das Bewusstsein tatsächlich auch so groß ist, dass es nicht mehr vom Tisch zu nehmen ist?
Also es ist in der was bei der jungen Generation in Amerika, das sagen eigentlich alle Meinungsumfragen, ist das Klimathema ein sehr wichtiges Thema und der Anteil derer, die glauben, der Klimawandel wäre irgendwie eine Erfindung, schrumpft. Es ist auf jeden Fall deutlich weniger als die Hälfte und ist auch eine Minderheit innerhalb der republikanischen Wählerschaft bei den jüngeren Leuten. Das heißt, da wächst auch ein Verständnis dafür, wie wichtig das Thema ist und wir haben die wirtschaftlichen Chancen, die das Ganze bietet. Also der größte Windkraftproduzent ist Texas. Ja, und Texas ist ja jetzt wirklich ein Ölstaat und ein sehr republikanisch orientierter Bundesstaat. Und das Interesse jetzt irgendwie an internationalem Klimaschutzrecht ist nicht sehr hoch, aber das Interesse an erneuerbaren Energien ist trotzdem riesig. Und die Emissionen sinken deswegen trotzdem auch in Texas.
Ist das das, was dich persönlich auch immer angetrieben hat? Also Dinge ein Stück mit zu verändern oder woher kommt deine Motivation ganz persönlich, dich damit zu befassen?
Also es ist die Lust an der Veränderung. Es ist auch das Gefühl, dass dass sich halt was verändern muss. Also ich nehme das schon als das größte Menschheitsproblem wahr, den Klimawandel, und als ein großes Gerechtigkeitsproblem, dass wirklich die Ärmsten auf der Welt das Problem am wenigsten verursacht haben, gar nicht mit verursacht haben und es am härtesten und am frühesten die Auswirkungen zu spüren kriegen. Und da habe ich einfach das Gefühl, da muss man was tun. Und es macht aber auch Spaß, weil eben es auch, man hat halt auch viele Bündnispartner dabei. Also man steht eben nicht mehr nur alleine mit ein paar Ökos da und sagt, ihr müsst irgendwie dieses euch ums Klima kümmern, sondern wir haben daneben die Gewerkschaften, die sagen, wir schaffen da neue Jobs in grünen Industriezweigen bei erneuerbaren Energien. Die fordern natürlich auch, dass dann dieser Umbau der Wirtschaft so sozialverträglich gestaltet wird. Aber die sind mit dabei. Wir haben den Papst. Wir haben den Gouverneur der Bank von England, der sagt, der Klimawandel ist ein Riesenstabilitätsproblem für die Finanzmärkte und für die Versicherungen und für die Banken. Das müssen wir ernst nehmen. Also wir haben mittlerweile so viele Stimmen aus der Wirtschaft, aus den verschiedensten Teilen der Zivilgesellschaft, Gewerkschaften, Kirche, die alle sagen, das müssen wir angehen. Insofern ist das auch einfach eine sehr, sehr spannende Arbeit mit diesen verschiedenen Partnern.
Das ist heute so. Das war ja tatsächlich nicht immer so. Du hast vorhin selbst Kopenhagen angesprochen, 2009. Damals kann ich mich, glaube ich, noch ganz gut dran erinnern, war auch die große Debatte im Sinne von, macht das überhaupt noch Sinn? Die Staaten auf internationaler Ebene, die können gar nicht die Lösung herbeiführen, weil die Wirtschaftsunternehmen eh machen, was sie wollen und so weiter und so fort. Also wie hast du es auch geschafft, die Motivation da die ganze Zeit hochzuhalten?
Ja. ehrlich gesagt, es gibt ja doch viele Erfolge. Also wenn man sich die Entwicklungen anguckt im Bereich der erneuerbaren Energien, Preise sind in den letzten 8 Jahren um 80% gesunken für Solaranlagen, für Wind um 60%. Dieses Jahr wurden mehr Windräder und Solaranlagen und erneuerbare Energien installiert als fossile, weltweit. Das ist einfach, also es ist einfach doch viel Bewegung da drin. Ich habe das Gefühl, dass man an vielen Ecken doch auch immer mal wieder Auseinandersetzungen gewinnt. Also ich, sozusagen, um diese etwas martialische Metapher mal zu gebrauchen, den Krieg gegen den Klimawandel haben wir noch nicht gewonnen und wir verlieren auch viele Schlachten, aber ab und zu gewinnt man eben auch mal eine. Und da kommt eine Menge Motivation her und man lernt einfach auch viele wirklich inspirierende, tolle Menschen aus der ganzen Welt kennen, die auch sich dem Kampf gegen den Klimawandel verschrieben haben. Und so motiviert man sich eben auch gegenseitig.
Das heißt, du hast auch nie irgendwann mal den Punkt gehabt, an dem du gedacht hast, nee, das ist jetzt zu frustrierend, wir verändern hier eh nichts.
Nee, war für mich bisher noch keine Option zu sagen, ich lasse das jetzt einfach bleiben. Es gibt natürlich Frust. Also der Klimagipfel in Kopenhagen auf jeden Fall, aber es gab auch zum Beispiel in Lima beim Klimagipfel letztes Jahr, 2014, gab es auch ab und zu so Situationen, wo ich dachte, die kommen ja irgendwie gar nicht vom Fleck und am Ende kommt so ein leerer Formelkompromiss bei raus. Insofern, also Frust gibt es auf jeden Fall, aber nicht in dem Maße, dass ich sagen und vielleicht auch in dem Maße, dass ich sage, ich brauche jetzt mal ein paar Wochen Urlaub, aber nicht in dem Maße, dass ich sage, das war's jetzt. Dafür ist das Thema zu wichtig und die Chancen, es zu gewinnen, auch zu gut.
Lutz, weißt du, an welchem Punkt du klar hattest, dass du beruflich in die Richtung gehen wirst?
Nicht so ganz genau, aber ich habe mich schon zu Schulzeiten für Umweltthemen interessiert. Ich hatte in Köln hier, wo ich groß geworden bin, habe ich eine BUND-Jugendgruppe gegründet und wir haben irgendwie so Anti-Atomkraft-Aktionen gemacht, essbare Atomkraftwerke aus Schokoküssen verteilt. Das ist vielleicht auch ein Teil der Motivation. Die erste politische Auseinandersetzung.
Die Schokoküsse.
Nee, die Anti-Atom-Auseinandersetzung. Also das erste Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe, war politisch beschäftigt habe, im Umweltbereich war Atomkraft. Zu sagen, das ist nicht akzeptabel, da sind so viele Risiken mit verbunden und wir haben Alternativen, die sind viel besser. Erneuerbare Energien. Und natürlich die Erfahrung, da diese Auseinandersetzung gewonnen zu haben in Deutschland, dass wir mittlerweile uns einig sind, in die Technologie gehen wir nicht mehr rein und das ist irgendwie zwischen allen größeren Parteien Konsens. Und das war ja auch ein Erfolg von zivilgesellschaftlicher Bewegung. Das ist ja auch ein Erfolg von Politik von unten gewesen. Und ich meine, da war ich 14 Jahre alt oder so, als wir die Schokoküsse verteilt haben. Aber das ist vielleicht auch im Kopf geblieben, dass die Erfahrung, man kann sowas auch gewinnen. Man kann wirklich was verändern, wenn man sich engagiert. Insofern habe ich das Thema, fand ich immer interessant. dass ich jetzt ausgerechnet als Klimateamleiter bei Germanwatch landen würde oder beim Thema Klimaschutz, war jetzt nicht die ganze Zeit klar. Aber es war so ein bisschen angelegt, dass es wohl was mit internationaler Politik, mit Entwicklungspolitik und mit Umweltfragen zu tun haben würde.
Wie geht ihr bei Germanwatch damit um, wenn ihr mit einer Delegation, jetzt ist Paris nicht so weit, aber hinreist und dann irgendwie kompensiert? CO2-Ausstoß meine ich jetzt fürs Reisen.
Ja.
Wie macht ihr das?
Wir versuchen das Reisen zu minimieren. Wir fliegen nicht innerhalb Europas. Und wenn wir aber natürlich nach Lima oder nach Durban oder sowas müssen, wo diese Konferenzen ja eben stattfinden, dann kompensieren wir tatsächlich mit Atmosphäre unsere Flugemissionen. Sind uns aber darüber im Klaren, dass das die zweitbeste Lösung ist.
Bestes Nicht-Fliegen.
Das Nicht-Fliegen das Beste wäre.
Wie machst du das privat?
Genauso. Also ich fliege auch nicht innerhalb Europas. Ich versuche auch irgendwie jetzt nicht so Reisen, so Fernreisen zu machen, wo man irgendwie für eine Woche in die Karibik
chattet. 3 Tage New York.
Ja, 3 Tage New York, sowas mache ich nicht. Aber ich bin halt beruflich tatsächlich irgendwie so viel unterwegs, dass ich einen CO2-Fußabdruck habe, der über dem Durchschnittsdeutschen wahrscheinlich liegt und über dem, was verträglich für den Planeten wäre, auch. Und das kompensiere ich dann auch.
Fühlt sich das komisch an?
Manchmal fühlt sich das ein bisschen komisch an, aber es ist, ich kann es mir gegenüber rechtfertigen. Das ist ein globales Problem und das kriegen wir nur mit internationaler Zusammenarbeit gelöst. Davon bin ich überzeugt und dazu muss man sich ab und zu mal echt und in Farbe und zum Anfassen sehen. Wir arbeiten zum Beispiel mit vielen Partnern aus Entwicklungsländern zusammen und verfolgen die Sitzungen vom Grünen Klimafonds. Das ist dieser neue Fonds, der einen Teil der 100 Milliarden jährlich verwalten soll und setzt uns dafür ein, dass mit dem Geld wirklich Sinnvolles passiert, sowohl fürs Klima als auch für Entwicklung. Und dafür brauche ich auch ein Vertrauensverhältnis mit den Partnern. Das kann ich auch nur aufbauen, wenn ich da regelmäßig persönlich bin und wir uns sehen und wir auch gemeinsam, wir können auch nur dieses Board, dieses Direktorium von dem Fonds beeinflussen, wenn wir da sind. Da tut es halt die E-Mail dann nicht und auch die Videokonferenz nicht. Deswegen wäge ich ab, also wenn ich irgendwie eingeladen werde, Konferenz in Taiwan, wollen sie nicht mal vorbeifliegen und eine 90 Minuten Präsentation geben, dann sage ich auch nein. Also ich finde, das muss man sich schon auch selbstkritisch fragen, lohnt sich diese Reise jetzt? Aber wenn sie es tut, weil es wirklich politisch wichtig ist und man sieht, dass der persönliche Austausch nicht zu ersetzen ist, dann finde ich es auch okay.
Ich habe diese Erklärung gefunden, die jetzt die Wirtschaft herausgegeben hat, beziehungsweise 33 Unternehmen, und die haben sich verpflichtet, weiterhin zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs beizutragen. Und ich war erstmal ganz überrascht, weil da haben unter anderem Unternehmen unterzeichnet wie Aldi Süd, Adidas, Metro, Rewe und so, wo man jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick denken würde, die sind da auf jeden Fall politisch aktiv. Klar, es kann auch eine Marketingnummer sein, ne? Social Responsibility, aber ihr von Germanwatch unterstützt diese Erklärung.
Ja.
Weil?
Weil wir das richtig finden, dass kluge Unternehmen jetzt sich so äußern und sagen, wir nehmen das ernst und wir wissen, dass es mehr Klimapolitik in nächster Zeit geben wird. Und es ist uns dann lieber, wenn es vorhersehbar ist für uns und es klare Regeln gibt, anstatt dass die Politik das noch weiter verschläft und dann irgendwann kommt so richtig und ist für uns unvorhersehbar und nicht planbar. Also ich glaube, aus Sicht der Unternehmen, es sind ja sogar Energieversorger dabei. Also es ist ja zum Beispiel sogar RWE dabei, also ein großer konventioneller Stromerzeuger, die aus genau derselben Überlegung sagen, das ist, wenn wir uns das Klimaproblem angucken, wenn wir uns den Stand der Klimawissenschaft angucken, dann sehen wir einfach, das ist ein Riesenproblem, das zunimmt und das wir angehen müssen. Und irgendwann wird die Weltgemeinschaft handeln. Und in Paris hat sie das schon ziemlich deutlich signalisiert. 195 Staaten haben gesagt, wir müssen raus aus Kohle, Öl und Gas. Das ist wohl relativ ernst gemeint. Dann lieber mit klaren Zielen und klaren Vorgaben und Regeln, die für alle gelten, anstatt noch ein paar Jahre die Augen zudrücken und dann irgendwann überrascht es uns.
Was sind das für Regeln, die jetzt kommen müssen für die Wirtschaft?
Das sind die Klimaziele vor allem. Deutschland hat ja ein Klimaziel, bis 2020 40% Emissionen zu reduzieren.
Im Vergleich zu 1990.
Genau. Die EU hat ein Ziel von 30%, von 20% gegenüber 1990. Wir sind aber der Meinung, sie könnte das ohne Probleme auf 30% anheben. Also die EU muss ihre Ziele verschärfen. Was die EU sich als Ziel gesetzt hat, sowohl jetzt für 2020 als auch für 2030, ist mit einem 2-Grad-Limit nicht zu vereinbaren. Und wenn wir jetzt seit Paris sagen, wir wollen uns sogar bemühen, unter 1,5 zu bleiben, dann noch viel weniger. Und Deutschland muss vor allem seine bestehenden nationalen Ziele wirklich erreichen. Also was wir bisher haben an Maßnahmen, um dieses 40%-Ziel zu erreichen, wird nicht reichen. Wir müssen stärker an die Kohle ran. Also in Deutschland ist der Hauptpunkt aus Paris jetzt erstmal zu sagen, dieses Ziel netto null Treibhausgasemissionen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts heißt Mitte des Jahrhunderts raus aus Kohle, Öl und Gas. Und das heißt für uns als erstes, wir müssen jetzt den Ausstieg aus der Braunkohle und dann aus der Steinkohle organisieren. Und auch da in den nächsten 20 Jahren. Natürlich ist es allen am liebsten, man kann weiter so wirtschaften wie bisher. Das geht aber nicht. Und dann ist es immer noch besser zu sagen, es gibt einen Plan, das ist vorhersehbar. Das läuft jetzt über 2 Jahrzehnte und wir organisieren diesen Strukturwandel sozialverträglich. Also das ist eigentlich jetzt die Mega-Herausforderung. Die Bundesumweltministerin hat das auch schon relativ deutlich gesagt. Kohleausstieg steht jetzt auf der Tagesordnung. Das ist aber so ein großes Projekt, da muss auch die Kanzlerin sich dahinter stellen. Das kann die Umweltministerin nicht alleine organisieren.
Wird sie das tun?
Das weiß man bei Frau Merkel nie so genau. Wir erwarten, dass sie das tut, weil sie hat sich wirklich dieses Jahr auf internationaler Ebene wirklich sehr für den Klimaschutz eingesetzt. Und ihre eigene Glaubwürdigkeit, das ist auf internationaler Ebene nur was wert, wenn man dann auf nationaler Ebene das auch untermauert. Deswegen erwarte ich, dass sie da ihre Umweltministerin unterstützt.
Lutz, lass uns zum Schluss einmal, jetzt ist 2016, jetzt ist so ein bisschen Paris, auch das euphorische Gefühl ein Stück abgesagt. Jetzt kommt sozusagen was auf die Agenda. Was machst du als nächstes?
Ich setze mich dafür ein, dass Deutschland und die EU Paris ernst nehmen. Wenn sie Paris ernst nehmen, wenn sie das 2-Grad- oder 1,5-Grad-Limit ernst nehmen und das Ziel aus den Emissionen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts auszusteigen, dann müssen sie jetzt in Deutschland einen Kohleausstieg organisieren, einen Plan vorlegen, wie wir aus der Kohle rauskommen und langfristig auch aus den anderen fossilen Brennstoffen, Öl und Gas. Und die EU muss ihre Ziele verschärfen. Wir haben uns in Paris geeinigt, dass wir schon im November diesen Jahres beim nächsten Klimagipfel in Marokko, in Marrakesch, zusammenkommen und uns anschauen, wie die 2020-Ziele verschärft werden können der Industrieländer. Das war Teil des Gesamtpakets, mit dem eine Einigung in Paris möglich war, dass man gesagt hat, wir können jetzt auch 4 Jahre nicht verstreichen lassen. Das Paris-Abkommen tritt erst 2020 in Kraft. Es muss schnell gehen im Klimaschutz, sonst geraten diese Ziele von 1,5 oder 2 Grad außer Sichtweite. Das heißt, da erwarte ich, dass die EU ihr total unzureichendes 20%-Ziel für 2020 deutlich nach oben korrigiert und von der Bundesregierung, dass sie sich dafür einsetzt. Und gleichzeitig muss man sich angucken, wie man die 2030er-Ziele verschärft. Die sind nämlich dann 2018 ist sozusagen diese Dialogrunde, diese erste Nachschärfungsrunde dann auf internationaler Ebene. Das wird jetzt so die eine Schiene, ist diese nationale Umsetzung und die ist die entscheidende.
Und die andere Schiene?
Die andere Schiene ist natürlich die internationale. Also wir müssen jetzt auch raus, nur aus den Klimaverhandlungen kommen. Klima gehört auch auf die Tagesordnung beim Weltwirtschaftsforum, bei der Münchner Sicherheitskonferenz, bei der Zivilluftfahrtsorganisation. Die hat
beim Dreikönigstreffen der FDP.
Auch da, das ist aber nicht auf der internationalen Ebene.
Stimmt.
Nein, aber das muss sozusagen, es ist ein sehr, sehr ambitioniertes Vorhaben. Wir versuchen, die Weltwirtschaft umzubauen, die bisher vor allem mit fossilen Brennstoffen angetrieben wird. Und wir haben erkannt, wenn wir das machen, dann fahren wir mit Volldampf in die Katastrophe klimatechnisch. So, deswegen müssen wir eben, das ist ein großes Umbauprojekt. Und das geht nicht, wenn das nur ein paar Klimadiplomaten machen. Deswegen muss das tatsächlich jetzt auch international in anderen Foren besprochen werden. Und ich glaube, internationale Partnerschaften zwischen einzelnen Vorreiterländern werden ganz wichtig. Also was wir jetzt haben, ist das, was auch zwischen 195 Ländern machbar war. Und einige der Formulierungen sind ein bisschen schwammig. Und es ist ein bisschen spät, wenn man erst die Klimaziele irgendwie für die Zeit 2025 bis 2030 verschärft. Das heißt, wir müssen jetzt gucken. Und es ist vielleicht auch nicht so ganz klar, wie genau man jetzt aus dem Fossilen rausgeht und wie schnell. Und da war auch mit Ländern wie Saudi-Arabien am Verhandlungstisch halt auch einfach nicht mehr möglich. Das heißt aber, dass jetzt die Länder, die wirklich sagen, okay, wir machen 100% erneuerbar und wir verpflichten uns auch dazu, wir setzen uns ein genaues Datum und nicht nur irgendwie zweite Hälfte des Jahrhunderts, dass die halt stärker zusammenarbeiten. Deutschland macht zum Beispiel mit Marokko ganz viel, da gibt es so eine erneuerbare Energienpartnerschaft. Indien ist gerade wirklich am Scheideweg, hat enorm ambitionierte Pläne für die Solarenergie und hat gleichzeitig Neubaupläne für Kohlekraftwerke. Wenn die alle realisiert werden, dann wird das sehr, sehr schwierig mit dem 2-Grad-Limit. Mit den 195 müssen wir weiter die Regeln dieses neuen Vertrags ausdeklinieren, das ist auch wichtig. Aber wie arbeiten wir vielleicht auch einfach nur zu zweit oder in einer Gruppe von 10 Ländern oder so zusammen? Daran, das ist ein Thema, an dem ich viel arbeiten werde, jetzt die kommenden Monate zu überlegen, wie man das eigentlich organisiert. Die ganze Arbeit und der ganze große Erfolg von Paris hat sich nur gelohnt, wenn wir jetzt weiter wachsam bleiben und dafür sorgen, dass das auch umgesetzt wird.
Das sagt Lutz Weischer, ist Teamleiter für internationale Klimapolitik bei Germanwatch und war heute Abend zu Gast in der Radio Wissen eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Ja, hat mir Spaß gemacht. Danke.
Ich bin Sven Preger. Ciao.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Preger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.